klang ja an. Schon ein paar Jahre her, diese Umfrage war in Mainz. Aber schon interessant, was da zusammengetragen wurde, fand ich. Und auch wenn selten, ich weiß nicht, wie oft benutzt ihr Barmherzigkeit in eurem täglichen Sprachgebrauch? Kommt das vor? Eher selten, glaube ich, ne? Auch wenn selten davon gesprochen wird, es scheint doch wichtig zu sein, barmherzig zu sein. Es scheint viel zu bedeuten, wie es auch anklang, anderen Menschen helfen, sie achten, Mitleid haben, Nächstenliebe üben, alles geben, damit es andere besser haben. Das waren ja so ein paar Klänge. Jedenfalls scheint dieses barmherzig sein so wichtig zu sein, sonst hätte es Jesus seinen Freunden auch nicht so deutlich gesagt. Guck mal, ob wir das hinkriegen mit der PowerPoint. Sören hilft mir. Ja, genau, das ist das Thema. Jesus hat gesagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ein Satz, ganz schlicht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und man könnte ja jetzt fragen, reicht es nicht, tolerant zu sein, hin und wieder Geld für einen guten Zweck zu spenden und im Großen und Ganzen sich so ordentlich zu benehmen, die meisten Gesetze zu beachten, außer natürlich vielleicht so ein paar lästige, die zu schnelles Fahren und Schwarzarbeit verbieten. Scherz, ja. Da kommt in der Bibel eines Tages, nicht in der Bibel, das steht in der Bibel, da kommt eines Tages einer zu Jesus, der kannte sich in der jüdischen Bibel ziemlich gut aus, also dem Alten Testament, wie wir es bezeichnen würden, kannte sich bestens aus und dieser Schriftgelehrte, so wird er genannt, wollte jetzt nochmal von Jesus bestätigt bekommen, dass er auf dem besten Weg zum ewigen Leben war. Aber er wollte, Jesus dabei auch eine Falle stellen, denn er zweifelte an der göttlichen Autorität von Jesus. Und dieser Gesetzeslehrer wandte sich folgendermaßen an Jesus, das ist in Lukas 10, Lehrer, so hat er ihn gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst leben. Also, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, deinen Mitmenschen so wie dich selbst. Und darin ist ja tatsächlich alles andere enthalten. Es geht um zwei Beziehungen. Es geht um die intakte Beziehung zu Gott, also diese senkrechte, und es geht um die intakte Beziehung zu meinem Nächsten, diese waagerechte, zu anderen Menschen. Und wir würden heute sagen, just do it, mach's doch. Mach's einfach und du bist auf der richtigen Spur. Aber diese Antwort war dem Theologen dann doch zu einfach, zu pauschal. Da gab es dann noch so viele Details zu beachten. Moment, wusste Jesus etwa nichts von den verschiedenen Auslegungsfragen? Zum Beispiel die Sache mit dem Mitmenschen, also dem Nächsten. Und darum hakte er nochmal bei Jesus nach. Der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Wer ist mein Nächster? Und Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Und die sehen wir jetzt ganz schnell, ganz kurz.
Jesus wurde gefragt, was kann ich tun, um nach Gottes Willen zu leben? Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Doch wer ist mein Nächster, wurde Jesus gefragt. Da erzählte er, ein Mann reiste von Jericho nach Jerusalem. Unterwegs kam er unter die Räuber. Er wurde überfallen und halb totgeschlagen und am Wegesrand liegen gelassen. Es ging ihm sehr schlecht. Da kam ein Priester daher, aber er sah den Mann und machte einen weiten Bogen um ihn und ging war schnell weiter. Auch ein Tempeldiener sah den Mann dort liegen, sah ihn und ging schnell weiter. Nur ein Fremder kam aus Samarien und kümmerte sich. Er verband ihn, lud ihn auf sein Pferd und brachte ihn in eine Herberge. Dort sollte er gepflegt werden. Er gab dem Wirt genug Geld, damit er sich um ihn kümmerte, bis er gesund wurde. Nun fragte Jesus, wer ist der Nächste? Da sagte der Weise, der, der ihm geholfen hat. Jesus antwortete, dann lebe auch du so.
Tja, ist eine interessante Beispielgeschichte. Kennt ihr alle diese Geschichte vom barmherzigen Samariter? Und diese Geschichte hat er nicht nur ihm erzählt damals, sondern ich glaube, Jesus erzählt diese Geschichte heute noch. Zwar all denen, die nach Orientierung fürs Leben suchen. Und darum passt sie auch gut zu diesem Leitwort. Seid barmherzig, hatten wir ja schon, wie auch euer Vater barmherzig ist. Oh, das war einer zu schnell. Es muss ja kein Raubüberfall geschehen, damit unsere Barmherzigkeit getestet wird. Ein Verkehrsunfall tut es ja auch. Oder so eine kleine Panne auf der Autobahn. Ich weiß nicht, seid ihr noch nie mit gemischten Gefühlen an einem Auto vorbeigefahren, das mit Warnblinkanlage so einsam am Straßenrand stand? Ich schon. Und ich merke, wie ich mich in dem Fall selbst für mein Verhalten so rechtfertige. Es gibt ja schließlich Handys, zumindest seit einigen Jahren. Es gibt den ADAC und Co. Es gibt da die passenden Leute, die können helfen. Und überhaupt kann und darf man an dieser Stelle im Moment sowieso nicht halten, mal ganz abgesehen von der fehlenden Zeit. Und dabei fiel mir so eine meiner Jugendsünden wieder ein. Da hatte mich so, ich nenne es mal so, so ein Möchtegern-Formel-1-Pilot, auf einer ziemlich kurvigen Strecke ziemlich halsbrecherisch überholt. Und ich fand das mehr als riskant. Denn ich war damals schon selber ziemlich sportlich unterwegs und ich kannte die Tücken der Strecke, besonders die einer der folgenden 90-Grad-Kurven. Tja, und tatsächlich, in dieser Kurve sah ich ihn wieder. Er stand mitten im Acker. Es war offensichtlich zwar nicht weiter was passiert, aber ohne Hilfe kam er da nicht wieder raus. Und ich bin einfach weiter vorbeigefahren, weil ich immer noch ziemlich sauer auf ihn war. Soll er doch sehen, wie er da jetzt wieder rauskommt. Frage, war das barmherzig? Oder wie ist das, wenn fremde Leute an unserer Haustür stehen oder uns auf der Straße so ansprechen, solche, die nicht gerade so den gepflegtesten Eindruck machen? Hast du dich auch schon mal ertappt dabei, dass du gesagt hast, tut mir leid, ich habe im Moment gar keine Zeit. Versuchen Sie es mal beim Pfarrer oder versuchen Sie es mal bei der Diakonie oder bei sonst wem. Und sollte sich unser oft so unbequemes Gewissen dabei melden, dann wird es schnell mit handfesten Argumenten beruhigt. Schließlich gibt es ja Ämter und Einrichtungen, die für Strafentlassene, Wohnsitz und Erwerbslose zuständig sind, erst recht für die vielen Geflüchteten der letzten Jahre. Ich kann ja doch nicht allen helfen. Und die werden schon nicht verhungern. Außerdem sind solche Leute doch selbst schuld an ihrer Lage, oder? Oder wollen einen nur ausnutzen? Was möchte Jesus seinen Freunden aufs Herz legen? Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Vielleicht kennst du dich gut in der Bibel aus. Vielleicht gehst du zum Gottesdienst, ja, heute Morgen. Sprichst täglich ein Gebet. Vielleicht willst du auch ein guter Christ sein. Und eigentlich müsstest du nicht mehr so fragen wie der Schriftgelehrte damals. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Wenn du trotzdem ab und zu so denkst, dann vielleicht auch nur, um bestätigt zu bekommen, dass du ja richtig liegst und doch eigentlich ein anständiger Kerl bist. Und Jesus bestätigt das ja, was der Schriftgelehrte sagt. Er, der Gesetzeslehrer, zitiert die guten Gebote Gottes: Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt: Tu das und du wirst leben. Aber in dem Moment wird noch was klar. Gott lieben, ganz, total, mit meinem ganzen Willen, mit meinem Verstand, mit meinem Denken, mit meinem Fühlen, das kann ich doch gar nicht. Ich kann mich noch so anstrengen, nach einigen geistlichen Klimmzügen, ich weiß nicht, wie viele ihr schafft, so an der Reckstange, nach so ein paar geistlichen Klimmzügen hänge ich doch wieder so an der Stange wie ein erschöpfter Turner am Reck. Und das war's dann. Kann ich mir das eingestehen? Will ich das vor mir selbst und vor anderen und vor allem vor Jesus Christus? Oder bin ich zu stolz dazu? Wie ganz anders, habe ich gedacht, wäre das Gespräch verlaufen, wenn dieser theologisch Gebildete zugegeben hätte: Du Jesus, ich versuche das ja schon seit vielen Jahren, Gott und den Nächsten zu lieben. Aber ich schaffe es einfach nicht. Ich stoße immer wieder an meine eigenen Grenzen. Jesus hätte dann vielleicht geantwortet: Du, das weiß ich. Kein Mensch hat das jemals geschafft, sich den Himmel zu verdienen. Darum bin ich ja hier. Ich bin extra deswegen gekommen, um dich, ja, um jeden Sünder zu retten. Und wer seine Schuld und wer seine Unvollkommenheit vor Gott nicht zugibt, den kann ich auch nicht vor der Strafe Gottes retten. Nur ein Sünder kann von mir begnadigt werden. Und nur ein Kranker kann geheilt werden. Klar, das ist unangenehm. Wer bezeichnet sich selbst gerne schon als Sünder? Viel lieber versuche ich doch, mein Gewissen zu beruhigen. Und schon kommt diese ausweichende Frage: Wer soll das sein, mein Nächster, mein Mitmensch? Ist doch alles Auslegungssache. Schließlich kann ich nicht die ganze Welt retten. Aber wisst ihr, Jesus will gar nicht, dass du so fragst. Jesus möchte nicht, dass du versuchst, deine Barmherzigkeit und deine tätige Nächstenliebe in kleine Häppchen zu verteilen, um dein Gewissen zu beruhigen. Der kriegt so ein bisschen was ab. Wer ist mein Nächster? So fragt der Gesetzeslehrer. Aber Jesus gibt ihm und uns eine ganz neue Sicht der Dinge. Er will, dass wir anders fragen. Er will, dass wir fragen: Wem bin ich der Nächste? Wem bin ich der Nächste? Merkt ihr den Unterschied? Wer ist mein Nächster? Das lenkt von mir ab. Da drüben über. Der. Wer ist es? Wem bist du der Nächste? Das geht mich an, das geht dich an. Hier bist du gefragt. Das heißt auch, ich versetze mich in die Lage des anderen. Ich versetze mich an seine Stelle und frage: Wen oder was hat er denn jetzt nötig? Wen oder was braucht er? Wie kann ihm am besten geholfen werden? Und schon werde ich manches anders sehen, mit den Augen des anderen. Vielleicht sogar mit den Augen der Liebe. Und mit dieser Geschichte macht Jesus dann auch klar, es geht bei der Ermutigung zur Barmherzigkeit nicht um eine christliche Pflicht. Diese Verpflichtung, Gutes zu tun, die finden wir in allen Religionen, wenn wir genau hingucken. Aber was steckt dahinter? Das ist doch wesentlich. Was bewegt Menschen? Was ist meine Motivation? Was treibt mich an? Denke ich tatsächlich, ich könnte mir dadurch den Himmel verdienen? Natürlich ist es gut, wenn wir Notleidenden helfen, wenn wir gastfreundlich gegenüber Fremden sind, wenn wir diakonische Dienste unterstützen, wenn wir Kranke und Inhaftierte besuchen und Verstorbenen die letzte Ehre erweisen. Und bitte, dazu muss niemand Profi sein, weder ausgebildeter Diakon noch therapeutischer Seelsorger noch Theologe. Und nein, du und ich, wir müssen auch nicht die ganze Welt retten, wir können das auch gar nicht. Aber da, wo ich Menschen sehe, die gerade Hilfe brauchen, die ich leisten kann, da will ich lernen, so zu fragen, wem kann ich der Nächste sein? Was will ich gern von Herzen tun? Denn das steckt ja in dem Wort barmherzig drin. Da sind diese Wörter, haben wir eben gesehen, Arm und Erbarmen, verbunden mit Herz drin. Heißt für mich, welchem Menschen darf ich jetzt gerade mein Herz zeigen? Das ist so die wörtliche Übersetzung. Gott zeigt sein Herz, er ist barmherzig. Für den Samariter in der Geschichte von Jesus war es glasklar, der Verletzte, Ausgeraubte, der braucht mich jetzt und darum tut er das, was er leisten kann und er setzt seine Zeit ein, sein Know-how und auch Geld ein, damit diesem Menschen nachhaltig geholfen werden konnte. Und offensichtlich war das kein Opfer für den Helfer. Es scheint für ihn selbstverständlich gewesen zu sein. Der musste nicht dreimal überlegen, mache ich das nicht, habe ich Zeit, habe ich nicht Zeit oder so. Im Gegensatz zu den damals verachteten Bibelgelehrten, geachteten Bibelgelehrten, die da auch vorbeikamen, die vorbeiliefen, die nichts getan haben, die hatten entweder Angst oder nahmen sich keine Zeit oder fühlten sich nicht zuständig oder alles zusammen. Warum nur, frage ich mich, manchmal fällt es mir oft immer noch schwer, barmherzig zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht den Bettler in der Bahnhofstraße oder den Junkie am Kesselbrink. Ich entdecke hier plötzlich noch viele andere. Meine liebenswürdige Frau, meine wunderbaren Kinder, meine schutzbedürftigen Enkel, meine pflegebedürftige Stiefmutter und noch viele andere. Seitdem ich an Jesus glaube, seitdem ich zu Gott gehöre, habe ich doch das Vorrecht bekommen, barmherzig zu sein. Barmherzig zu anderen Menschen. Zu anderen Menschen? Da haben wir es wieder. Moment, zu wem denn? Genau, könnte ich jetzt fragen, wie hier. Auch gegenüber den schrillen Vögeln in den anderen politischen Lagern? Auch gegenüber den Menschen, die unseren Staat schamlos ausnutzen? Auch gegenüber Verwandten, Nachbarn, Vorgesetzten, die mich schon so oft übersehen haben, verletzt haben, liegen gelassen haben, die mich nicht wertgeschätzt haben, die schuldig geworden sind an mir, denen gegenüber auch barmherzig? Barmherzig sein, sogar gegenüber meinen Gemeindegenossen hier in der Jölle, die manchmal so merkwürdig stur, wenig wertschätzend und kurzsichtig sind? Entschuldigt. Was meint ihr? Ein bekannter Pastor hat letztens mal gesagt, so sinngemäß, seit meiner Bekehrung und Taufe habe ich das Recht abgegeben, nicht zu vergeben. Ich habe das Recht abgegeben, nicht zu vergeben. Ich habe das Recht abgegeben, beleidigt zu bleiben. Ich habe das Recht abgegeben, verletzt zu bleiben, geschweige denn andere fertig zu machen. Weder live, noch im Gespräch mit Verbündeten, noch in den Social Media. Und dementsprechend würde ich jetzt ergänzen, seit meiner Bekehrung habe ich kein Recht mehr, unbarmherzig und lieblos zu sein. Im Gegenteil, als Königskind Gottes habe ich das Vorrecht und die Aufgabe, barmherzig zu sein, weil er barmherzig mit mir ist. Und nicht nur barmherzig gegenüber allen anderen. Du darfst sogar barmherzig sein mit dir. Wenn du mal wieder versagt hast, vielleicht deine Liebsten angemeckert hast, über andere hergezogen bist, dich in eine schmuddelige Ecke des Internets verirrt hast und du schämst dich dafür, kannst dir deswegen oder wegen anderer Schuld nicht mehr in die eigenen Augen schauen. Auch dann gilt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn du dein Versagen bereust, es vor Jesus, vor anderen bekennst, dann vergibt er dir, dann schenkt er dir ein Herz, sein Herz, dann ist er dir barmherzig. Dann sei aber auch du barmherzig mit dir. Und nimm das an, wenn er sagt, du, mein Kind, lass dir wieder auf die Beine helfen. Mein Herz gehört dir neu. Gib meiner unendlich wohltuenden Liebe und Barmherzigkeit auch in dir Raum. Und gib sie deinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde weiter. Sie mögen dich verletzt haben. Sie mögen dich liegen gelassen haben, dich übersehen haben. Aber ich, dein Retter und Helfer, ich habe dich nicht übersehen. Ich habe dich schon immer geliebt. Ich habe dich mit ihnen in eine geistliche Familie, die sucht man sich bekanntlich nicht aus. Wir sind hineingerufen worden in eine geistliche Familie. Ihr geliebten Jölle-Kinder, lernt von mir, sagt Jesus, was Barmherzigkeit bedeutet und gebt sie einander weiter. Und ihr werdet Veränderung erleben. Stichwort Veränderung. Vor einiger Zeit habe ich einen Videoclip jetzt gesehen. Da hat jemand wissen wollen, wie ehrlich sind eigentlich Obdachlose auf der Straße. Der hat so absichtlich so eine Geldbörse da irgendwo platziert mit, war in Amerika, $500 drin. Also schon eine Menge Geld. Und hat das so platziert, dass verschiedene Wohnungslose am Straßenrand die entdecken konnten. So nacheinander immer mal wieder hingelegt und gesehen, was passiert. Und dann hat er so geguckt, was denkt ihr, wie das gelaufen ist? Da kam der Erste, hat sich kurz umgeschaut, hat sich gebückt, hat diese Geldbörse genommen und weg war er. Nächstes, zwei oder dreimal hat er das irgendwie gemacht oder weiß nicht, wie viel Geld er da hatte. Aber einer von denen, die darauf aufmerksam wurden, nahm die Geldbörse und begann dann in den umliegenden Geschäften einzukaufen. Er kaufte Decken, er kaufte Jacken, er kaufte Schuhe, er kaufte Lebensmittel. Er, voll bepackt mit diesen vielen Tüten voller Einkäufe, ging er dann nicht etwa zu seinem geheimen Rückzugsplatz, den viele Obdachlose haben, sondern er ging mit diesen Tüten vollgepackt zu seinen Leidensgenossen auf der Straße und gab jedem und jeder, was sie gerade am nötigsten hatten. Und das hat mich tief berührt. Da fühlte sich einer beschenkt und konnte mit seinem neuen Reichtum andere beschenken, ohne dabei an sich zu denken. Und das ist dieser Blick für den anderen, das ist auch der Blick, mit dem Gott uns Menschen von Anfang an gesehen hat. Als die, die nichts haben, aber die alles brauchen und bekommen sollten, was zum Leben nötig ist, in dem Fall zum ewigen Leben, es ist die Liebe Gottes. Und Jesus selbst, das wisst ihr, ist der Samariter in dieser Beispielgeschichte, verachtet von denen, die sich damals für fromm hielten. Und was von den damaligen Theologen keiner tun konnte, er tat es. Er kümmerte sich wirklich um die kranken Menschen, er heilte, er half weiter, er trug sie. Und das tut er heute noch mit jedem, der sich von ihm helfen lässt. Und dabei fragt er nicht, ob ich Mensch selbst schuld bin an meiner Situation, denn wir sind alle schuld an unserer Situation. Er liebt mich und er hilft mir bedingungslos. Und so ist er mein barmherziger Vater. Und so oft ich daran denke, wird dabei mein Herz erwärmt. Er, mein barmherziger Vater, zeigt mir sein Herz. Er berührt damit mein Herz und öffnet es für meine Mitmenschen. Und so erlebe ich Gottes Barmherzigkeit und darf selber barmherzig sein und damit auch Frieden stiften, Wochenspruch. Denn das gehört unmittelbar zusammen. Ich werde Frieden stiften, indem wie ich mich bewege, wie ich denke, wie ich handle, wie ich rede. Ich bin gespannt, welche Folgen das für unsere Umgebung und unsere Gemeinde haben wird. Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.